Tu was für dich. Der Podcast von Mercedes-Benz BKK und Health and Safety. Für deine Gesundheit.
Ja, herzlich willkommen gerade dir, ganz persönlich. Ich musste neulich sehr schmunzeln, weil eine Freundin erzählte, dass ihr 9-jähriger Sohn im Auto plötzlich traurig wurde und gesagt hat, Mama, mit 18 muss ich ja ausziehen, ne, in eine eigene Wohnung. Könnt ihr mir da helfen? Ich weiß doch gar nicht, wie das geht. Das ist süß, ne? Lisa, guten Tag.
Hallo. Ja, das ist tatsächlich sehr süß.
Ich stell dich gleich vor. Ich wollte nur sagen, irgendwann ist man dann 18 oder 20 oder 22 und fühlt sich genau so wie der 9-jährige Ben, ne? Erster Job, neue Stadt, eigene Wohnung. Die Küche riecht noch nach Karton, ist nicht alles ausgepackt. Du brauchst für den Arbeitsweg das Navi in den ersten Tagen. Bei den Mails überlegst du, soll ich jetzt schon so ein bisschen souverän tun oder gebe ich zu, ich bin hier neu, ich bin der Anfänger. Und dann kommt der ganze private Kram. Also aus einer Beziehung wird eine Fernbeziehung. Freundinnen und Freunde lassen sich nur noch über komplizierte Verabredungen und weitere Wege treffen. Die Familie sagt, melde dich doch mal häufiger. So. Und du denkst, ja, gern alles, aber ich suche gerade noch mein Leben. Das ist unser Thema. Also dieser Start ins Arbeitsleben, der aufregend sein kann, der groß und frei sein kann, aber eben auch ganz schön viel manchmal. Ich bin Tobias Häusler, Fernsehmoderator, Radiomoderator, viel im Bereich der Gesundheit, der Prävention unterwegs und ich möchte heute rausfinden, ja, wie bleibst du gelassen? Wie findest du deinen neuen Rhythmus in diesem neuen Lebensabschnitt? Und sie wird uns helfen. Die psychologische Psychotherapeutin hat Lehr-, Lern- und Trainingspsychologie studiert. Außerdem Psychologie im Bachelor und Master. Also ganz viel Psyche. Herzlich willkommen, Lisa Christ.
Hallo zusammen. Hallo Tobias. Schön, dass ich da sein kann. Ich freue mich.
Kennst du das Gefühl noch?
Also tatsächlich ja. Und ich habe solche Gefühle manchmal auch heute noch, aber ich kann mich da schon noch dran erinnern. Es ist zwar schon eine Weile her, aber ich habe es noch gut im Gefühl gespeichert, ja.
Ja, es gibt aber auch die guten Gefühle, nimm dieses Gefühl der neuen Freiheit, so lange aufbleiben zu können, wie man will und so. Ich erinnere mich auch daran.
Auf jeden Fall.
Klar, auf Instagram sieht das immer nach großer Freiheit aus, nach Cappuccino in der Altbauwohnung und so. Und in Wirklichkeit fragst du dich, was brauche ich denn jetzt eigentlich für eine Versicherung?
Ja.
Wo kriege ich die Zugänge her für die IT im neuen Job?
Ja.
Warum fühlt sich dieser Start ins Arbeitsleben so überwältigend an?
Ja, ich glaube, weil im Grunde ist alles neu, was eigentlich neu sein kann, ne? Also ich habe gestern einen Tweet gelesen von einer Schülerin, der ist jetzt schon über 10 Jahre alt, aber der hat noch irgendwie gar nicht an Aktualität verloren. Der hieß nämlich, ich bin 18 Jahre alt, habe keine Ahnung von Steuern, Miete und Versicherung, aber ich kann eine Gedichtinterpretation in 4 Sprachen schreiben.
Mhm.
Und ich finde, das trifft es ziemlich genau. Ne? Du hast alles Altgewohnte, alle alten Strukturen, alles das, was dir Sicherheit gegeben hat, dein häusliches Umfeld, dein Lebensmittelpunkt, der Ort, an dem du lebst, alles möglicherweise verändert sich und alles war noch nie da. Und das sind Dinge, die wir in der Schule nicht lernen und dann auf einmal können sollen. Und das holpert häufig und es darf auch holpern. Das Gehirn ist halt im Dauerscan. Alles ist neu. Wo ist was? Wer ist wer? Wie komme ich eigentlich zur Bahn? Wie war das eigentlich nochmal? Wie lange brauche ich zum Arbeiten? Und wo komme ich da hin? Und wo gehe ich eigentlich zum Edeka einkaufen? Ich habe alles noch nie gemacht.
Ja. Und dann willst du ja gleichzeitig eben nicht wirken wie der frisch eingeschulte 5-Jährige, sondern du willst ja auch zeigen, was du kannst. Du willst dich ja auch einbringen.
Ja.
Ist das auch ein Teil des Drucks, dass ich eigentlich schon möglichst professionell wirken will?
Da kommen viele Sachen zusammen. Ne? Du willst dich selber vielleicht deine eigenen Erwartungen nicht enttäuschen, aber vielleicht auch die deiner Eltern nicht,
ja,
wenn sie dir zum Beispiel da irgendwie die Mieten im neuen Lebensabschnitt finanzieren.
Ja.
Und die Erwartungen in der Kultur, in einem Unternehmen, von Kollegen. Das sind viele, viele Erwartungen von innen und von außen, von unterschiedlichen Erwartungsträgern. Und das macht manchmal schon ganz schön Stress.
Wir benutzen heute das Wort Resilienz. So, deutet jeder anders, ist auch ein bisschen Buzzword geworden. Was bedeutet Resilienz beim Berufseinstieg ganz konkret?
Resilienz ist ja quasi der Gegenpart zu Stress. Das ist die psychische Widerstandsfähigkeit und ist sozusagen wie so ein Schutzfaktor für uns, den man erlernen kann. Resilienz im Beruf bedeutet eben nicht, dass wir Dinge nicht mehr blöd finden, die blöd sind oder dass alles an uns wie an so einer Teflonpfanne abperlt und uns nicht mehr berührt. Darum geht es nicht, sondern es ist eher eine Haltungsfrage, ob ich, wenn ich da ankomme und zum Beispiel eine neue Aufgabe, die ich noch nie gemacht habe, bekomme und die nicht gleich lösen kann, dass ich so eine Haltung entwickeln kann von wie, hey, ich probiere das mal aus, ich frage da mal nach, ich groove mich da irgendwie ein oder ich hole mir vielleicht auch Hilfe, wenn ich noch nicht weiß, wie es geht oder wenn ich in der zweiten Woche eine Aufgabe versemmel, dass ich dann nicht sage, boah, ich bin eigentlich hier gar nicht geeignet für diesen Job, sondern eine Haltung lernen kann hinzu, hey, da kann ich was draus lernen, ich versuche es beim nächsten Mal nochmal anders. Ne, das ist die Resilienz am Arbeitsplatz. Mhm. Berührbar, doofe Dinge auch doof finden, aber eine Haltung zu entwickeln, dran zu bleiben, Hilfe zu holen, mitgestalten zu können.
Ist ja auch so ein bisschen wie in einer neuen Beziehung. Da rate ich ja auch Freundinnen und Freunden immer dazu, wenn du ein schräges Hobby hast, ne? Oder wenn du gerne jedes Jahr mit deinen Kumpels ein Wochenende allein weg bist, dann erwähn das früh. Ja, also setze auch Grenzen beispielsweise früh, auch mal üben, Nein zu sagen. Das muss ja nicht am ersten Tag sein, aber weißt du, was ich meine? Dass ich nicht zu allem am Anfang sage, ja, mache ich und noch eine Aufgabe und noch ein Gespräch und noch ein Projekt mache ich jetzt erstmal zeigen, was man drauf hat und die Grenzen nachträglich einzuziehen. Das ist ja auch schwierig.
Das ist super schwer. Vor allem wird ja oft Grenzen und Nein sagen mit so einer Gefahr für Ablehnung irgendwie auch assoziiert. Ja. Aber was du ansprichst, ist total wichtig, dass wir lernen, unsere Ressourcen auch im Blick zu behalten, ne? Und immer mal wieder mit uns einzuchecken und dann zu gucken, wo muss ich mich vielleicht auch abgrenzen, weil ich den Energiepegel im Moment noch nicht mitbringe. Und du versaust ja auch deinen eigenen Standard, wenn du von vornherein hingehst und sagst, ich kann alles, ich mache alles, ich. Und dann liegt alles auf deinem Teller und dann kommen dann im Nachhinein die Überforderungsgefühle. Deswegen ist es ein ganz wichtiges Learning, genau was du sagst, ja.
Was hilft noch so? Ich glaube, wir haben sehr, sehr viele Bilder schon in dieser Folge verwendet, aber es ist wirklich, es ist auch wie so ein Handy nach dem Update, ne? So die Symbole liegen woanders, sehen ein bisschen anders aus, aber eigentlich funktioniert ja alles noch. Man kennt sich ja aus, man verliert nur so ein bisschen Vertrauen in sich.
Gerade weil am Anfang ja so die Routinen fehlen, kann es hilfreich sein, sich kleine eigene Routinen zu schaffen. Und wenn die natürlich im Job noch nicht gegeben sind, dann ist der beste Ort oder die beste Möglichkeit, dasselbe zu machen, nämlich meistens morgens vor dem Aufstehen. Also man kann zum Beispiel sich einfach zu Hause, ich habe einen Klient, der steht morgens immer auf und stellt sich 3 Minuten ans Fenster, atmet tief durch und fragt sich einfach, welche Haltung will ich heute für den Tag einnehmen? Schön. Was brauche ich, damit ich heute einen guten Tag habe. Oder eine andere Klientin, die hat mir mal erzählt, wenn ich im Job schon nichts schaffe am Anfang, kann ich abends nach Hause kommen und auf mein gemachtes Bett schauen. Also die macht jeden Morgen ihr Bett ordentlich, ja. Und das sind so Möglichkeiten, sich kleine Routinen, 5 bis 6 Minuten reichen oder auch mal hinzusetzen und ein bisschen zu journalen. Wie geht's mir gerade? Was gehen mir für Gedanken durch den Kopf? Dass das einen festen Rahmen hat, um uns den Start in diese ganzen noch nicht gegebenen Routinen und Unsicherheiten zu erleichtern. Sowas kann helfen, aber ich kann mir natürlich auch am Arbeitsplatz kleine Sicherheiten schaffen, kleine Pausen einplanen, Unterstützung suchen mit Kollegen und
Das ist doch eine Frage gleich, die ich habe, ja?
Ja.
Also abgesehen davon, dass seitdem du journalst und mit dir selbst eincheckst, ist der Beweis erbracht, dass du wirklich Psychologin bist? Das musste einmal fallen. Aber wie viele Fragen darf ich denn stellen? Wie oft darf ich so der Newbie sein?
Ja, ich glaube, da muss man so ein bisschen einfach auch beobachten. Ne? Was machen denn so die anderen? Wie gehen die anderen so mit um? Man kann ja auch mal jemand indirekt irgendwie, wenn man mal zu zweit ist, an einem Kaffeeautomaten mal kurz fragen, wie macht denn ihr das hier? Ja. Und nerv ich dich schon? Also ich bin da immer für einen sehr authentischen, offenen Umgang, aber auch ein bisschen einfach beobachten und ausprobieren und auch fragen, ne? Ist es okay oder ist es schon zu viel? Und wichtig natürlich auch mal, sich reinzuwagen und milde mit sich zu sein, vielleicht auch mal einen Fehler zu machen und zuzulassen. Das ist ja okay, das auch mal auszuprobieren, wenn ich was nicht weiß und nicht erst 100%ige Sicherheit brauche. Ja, das ist ja auch ein Teil vom Learning.
Ich mag den Gedanken auch, dass diese jungen Leute, wir dürfen beide jetzt mittlerweile von jungen Leuten sprechen, die ja auch Skills mitbringen, die wir nicht mehr so drauf haben. Das heißt, sie müssen nicht nur um Hilfe bitten, sondern sie können auch selbst Unterstützung anbieten. Digitale Fähigkeiten, Social Media, keine Ahnung, oder einfach mal so Prozesse beobachten und vielleicht mal was vorschlagen. Ist das auch eine Stärkung der Resilienz, wenn ich merke, ich bin nicht nur Bittsteller, ich kann auch was beitragen?
Ja, auf jeden Fall. Du hast da zwei Dinge genannt, die ich spannend finde. Zum einen die Fähigkeit von jungen Leuten beobachte ich genau wie du auch. Die sind irgendwie, also denen fällt es leichter, schon Hilfe zu suchen, aus sich zu offenbaren. Die Selbstreflexionsfähigkeit ist oftmals größer. Das finde ich total beeindruckend, richtig cool. Und was du aussagst, ist aber dieses selbstwirksam sein, also sich, das ist ein ganz wichtiger Resilienzfaktor, ne, auch zu sagen, wo kann ich wirksam werden, wo kann ich meine Stärken einbringen, also der Fokus darauf zu halten, den darauf zu halten, wo ich Dinge beeinflussen kann, selber in der Verantwortung, in der Kontrolle habe. Also das, nicht mich darauf zu konzentrieren, was ich alles nicht kontrollieren kann, sondern eben den Fokus darauf zu halten, wo ich wirken kann, ist ein ganz wichtiger Resilienzfaktor.
Jetzt in der ersten Woche überall Verbesserungsvorschläge wäre wahrscheinlich auch der falsche Tipp, aber ich verstehe, was du meinst.
Don't do it.
Modernes, aber auch gefährliches Thema sind natürlich diese Vergleiche. Man sieht das bei Social Media, die starten ihren Traumjob endlich frei, jeden Morgen mal joggen, Meal Prep, so, ne, Wohnung mit Balkon, so, das ist so meine Me-Time. Ich sehe sie da schon sitzen und über die Dächer der Stadt schauen. In Wirklichkeit aber sitzt du zwischen den Kartons und es gibt jeden Tag, bei mir war es so, Nudeln mit Pesto so, und keine schicken Netzwerk-Events am Abend. Was machen solche Vergleiche mit uns?
Ja, also das tatsächlich mag unser Gehirn vergleichen und wir machen das irgendwie ganz gerne und leider auch in die Richtung, wo es uns dann meistens nicht so gut tut, nämlich wir vergleichen häufig nach oben anstatt nach unten und das ist für das Selbstwertgefühl eigentlich nicht so günstig. Und im Social Media bietet es ein riesen Vergleichspotenzial. Da postet keiner, dass er die ersten 2 Wochen lang dauerhaft müde war, sich eigentlich abends zu nichts mehr aufraffen konnte, ständig Dinge vergisst, weil einfach alles so viel auf einen einprasselt. Deswegen rate ich tatsächlich, wenn man sich da ein bisschen was Gutes tun will, einfach auch zu einer reduzierteren Benutzung, das so ein bisschen runterzuschrauben, auch zu gucken, wem folge ich eigentlich, also da auch nochmal durchzugucken, aber vor allen Dingen eben weniger zu nutzen, dass wir da nicht so in diese Vergleichsfalle tappen. Und was auch passiert ist, dass wir denken, es ist eine Entspannungsquelle und können uns da irgendwie mit Daddeln ablenken, aber in der Regel fühlt man sich danach eigentlich nur leer oder noch gestresster, aber wenig erholt. Ja, deswegen ist ein ganz wichtiger Aspekt und möglichst wenig kann für den Anfang, bis ich da richtig gesettelt mit mir bin, einfach hilfreich sein.
Kann Social Media auch eine Hilfe sein?
Ja, also definitiv, zum einen eben aus diesem Ablenkungsaspekt, aber schon auch, weil ich bin ja auch zum Beispiel connected mit Leuten, die mir Kraft geben, die mir Halt geben, die ich vielleicht nicht um mich habe, mit denen kann ich connected bleiben und das Gefühl von Verbindung und im sozialen Netzwerk zu sein, ist ein ganz wichtiges, was wir brauchen für unser Wohlbefinden. Also dafür ist natürlich eine totale Quelle.
So, und jetzt gehe ich mal so die ersten 1-2 Wochen dahin. Nach der 3. Woche kenne ich schon diese eine Frau, den einen Kollegen, dem ich lieber aus dem Weg gehe. So. Und ich merke plötzlich, es ist nicht dramatisch, aber ich schlafe schlechter. Ich bin vielleicht schneller gereizt. Ich komme da nicht richtig an. Was wäre der erste Schritt, bevor es wirklich kippt?
Ja. Wichtig ist mir zu sagen, dass so Holprigkeiten am Anfang normal sein können und dass ich da mir wünschen würde, dass wir mehr innehalten und auch uns ein bisschen mit Selbstmitgefühl begegnen können. Erstmal auch zu uns selber eine Haltung haben, zu sagen, hey, das ist auch okay. Ich merke gerade, mir geht's nicht so gut. Ich nehme das wahr, ich nehme das auch ernst, aber ich habe auch Mitgefühl mit mir und habe nicht so eine Haltung von, ne, jetzt nicht mal das kriege ich irgendwie auf die Kette, dann kann ich es ja gleich sein lassen. Das ist mal so das Erste und dann eben zu gucken, was hat mir vielleicht auch in früheren Stressphasen, auch in der Abi-Phase, in der Abschlussphase vielleicht schon mal geholfen, kann ich davon ein bisschen was wieder reaktivieren. Und wenn innerlich alles sich dreht oder alles rast, dann empfehle ich gerne, tatsächlich im Äußeren ein bisschen langsamer zu werden. Also wenn ich sonst zur U-Bahn hechte und in 30 Sekunden da bin, dann wäre hier zum Beispiel die Übung, die Schritte kleiner zu machen und vielleicht sich mal vorzunehmen, eine Minute zur Bahn zu brauchen. Also wirklich motorisch langsamer zu werden, sich langsam mal den Kaffee, das Glas zu nehmen. Ist ein bisschen komisch, aber das hilft dem Gehirn, so eine Feedbackschleife über den Körper zu geben, zu sagen, hey, es ist alles okay, du bist nicht auf der Flucht, du darfst ein bisschen langsamer machen. Also ganz wörtlich langsamer machen.
Also wie sich im Spiegel anlächeln und irgendwann dann selbst zu glauben, man sei gut gelaunt. Ja, verstehe.
Genau, und was auch ein großer Tipp ist, finde ich, der sehr einfach umzusetzen ist, Menschen, die in Veränderungsphasen sind oder in Krisen geraten können, weil es ja doch eine Schwellensituation ist, die einfach ein gewisses Risiko auch mit sich bringt durch diese vielen Veränderungen, dass es auch schlechter werden kann, ist mehr Wasser zu trinken. Also wirklich mehr Wasser zu trinken. Ein Liter mehr, sage ich immer, weil der Körper biologisch bedingt drei Wege hat, Stresshormone abzubauen. Das eine ist halt beim Schlafen, das andere ist über die Bewegung und das dritte ist eben über die Toilette. Und das heißt, alles, was wir an Resilienzwasser trinken, ist ein praktisches Invest in unsere Gesundheit. Das mag ich sehr. Selbstmitgefühl, Resilienzwasser trinken und schön langsam zur Bahn laufen.
Ich habe schon viel gehört, aber das sind ganz, ganz neue Impulse. Vielen Dank, Lisa. Also Resilienzwasser ist mir neu. Das merke ich mir sehr, sehr gerne. Und das muss auch nicht vom Mond beschienen sein, wie das, was die Sängerin Nena immer trinkt. Du meinst das normale Wasser?
Das ist ganz normale Wasser. Ich sage auch immer extra Wasser trinken, weil früher habe ich immer gesagt, einfach trinken Sie einfach mehr. Und dann hieß es irgendwie, ja, die Christi erzählt jetzt hier, ich darf mehr trinken. Und da kam es schon zum einen oder anderen Missverständnis. Deswegen, genau, Wasser, Tee ist erlaubt, kein Alkohol, keine Cola, so, genau.
Wann merke ich? Das ist nicht mehr der normale Stress des Anfangs. Da hilft auch kein zweiter Liter Resilienzwasser. Es gibt Warnsignale, die ich ernst nehmen sollte und nicht weiter abwarten. Ja. Welche wären das und was tue ich dann?
Der Klassiker ist tatsächlich eben so dauerhafte Schlafprobleme, ne? Überdauernd Einschlaf- oder Durchschlafstörungen, auch wenn ich merke, dass ich irgendwie gereizt reagiere oder vielleicht auch so ein Rückzugsverhalten zeige, mich Dinge nicht mehr so interessieren, die mich vielleicht früher, wo ich es kenne, dass das mich eigentlich interessiert hat, ich mich da so ein bisschen nicht mehr bei meinen Lieben melde. Das könnten so ganz typische, häufige Warnsignale sein. Und eben auch da mein Appell oder meine Bitte, sich nicht zu schämen. Ja, das ist völlig okay. Es kann jeden auch treffen, nehmt es ernst, holt euch da Unterstützung. Und die typischen Anlaufstellen sind natürlich häufig im besten Fall der Betriebsarzt, wenn es einen gibt, oder eben auch eine hausärztliche Praxis, Telefonseelsorge, psychologische Beratungsstellen, aber zum Beispiel eben auch so Infoangebote von der BKK können Dinge sein, die mir erstmal, wo ich erstmal so andocken kann im ersten Schritt.
Das ist, glaube ich, mit die wichtigste Botschaft. Wir nehmen da die Scham raus. Helden holen sich Hilfe. Ne?
Unbedingt. Vor allen Dingen, wenn ich merke, ich leide, wenn ich sage, ich habe da kein Problem damit, ist jetzt mal kurz ein bisschen schlechter Schlaf, zwei Wochen, egal. Aber wenn ihr merkt, ihr leidet, dann ist es schon echt ein Signal, sich da Unterstützung zu. Und es gibt Unterstützung da draußen. Resilienz sind viele kleine gesundheitliche Schritte. Es ist nicht die eine Sache. Ja. Es ist eine Entscheidung für viele kleine gesunde Sachen, wo ihr da üben könnt.
Wir haben viel gelernt in diesen wenigen Minuten. Also der Start ins Arbeitsleben, der darf wackeln. Eine neue Stadt darf sich fremd anfühlen. Man darf Fehler machen, man darf Fragen stellen. Ja. Man darf auch mal Tipps geben. Man darf auch müde sein und Heimweh haben. Und ist trotzdem auf einem guten Weg, wenn man einen Liter Wasser mehr, ich will dich nicht ärgern, ich habe verstanden, worum es geht. Nein, man kann trotzdem auf einem sehr, sehr guten Weg sein.
Dein Bett machen und mehr Wasser trinken.
So ist es. Wenn du mehr wissen möchtest zu diesem Thema, wir haben einen Webcast mit Lisa Christ. Kannst dich anmelden, wie immer, auf der Kampagnenseite. Da findest du auch viele weitere Informationen zu Präventionsangeboten, Übungen. Es gibt so viel für dein seelisches Immunsystem, ganz unabhängig davon, ob du gerade in den Beruf startest oder schon lang dabei bist. Vielleicht auch einfach die Stelle wechselst. Die Probleme sind im Menschen, ja dann egal in welchem Alter, immer sehr ähnlich. Lisa Christ, psychologische Psychotherapeutin, danke für deine Zeit und deine vielen frischen Gedanken.
Dankeschön, es war sehr schön.
Das war eine weitere Folge von Tu was für dich, der Podcast von Mercedes-Benz BKK und Health and Safety.